Aus Gottes Wort ist uns heute geschenkt der Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7, Verse 37 bis 39. Johannes 7, 37 bis 39. Ich lese. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Stopp! Ich muss hier schon unterbrechen. Das ist nur der erste Satz und das Eigentliche kommt noch, nämlich das, was Jesus sagt. Klar, das ist das Wichtigste. Und der erste Einleitungssatz, der wird schnell überlesen, aber der hilft uns heute ganz sehr. Denn wir hören, wann Jesus was sagt und warum und was die Umstände sind. Und das ist bei Jesus immer sehr wichtig, weil Jesus immer sehr konkret in eine Situation hineinspricht. Jesus redet nicht mal allgemein über irgendwas, sondern immer ganz konkret. Also, am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief. Um welches Fest handelt es sich? Wo war Jesus? Warum ist es wichtig? Das schauen wir uns mal aus der Nähe an, bevor wir genau hören, was Jesus sagt. Am letzten Tag des Festes, es geht hier um das Laubhüttenfest, Sukkot. Das ist in Israel das Erntedankfest im Herbst, eines der drei großen jüdischen Feste. Sukkot erinnert auch an die Wüstenwanderung Israels. Manche von uns kennen vielleicht die Sukkah, diese Laubhütte, die immer gebaut wird, auch bis heute, und da wird übergangsweise gewohnt, wie ein Zelt. Erinnert an dieses vorübergehende Ziehen und Wohnen in der Wüste in diesen 40 Jahren. Auch wir befinden uns im irdischen Leben auf einer Zwischenzeit, auf einer Wanderschaft, immer wieder auch durch Wüstenzeiten. Dieses Laubhüttenfest dauerte 7 volle Tage und wurde ausgelassen und fröhlich gefeiert. Alle sind gepilgert nach Jerusalem, in die Hauptstadt, in den Tempel. Es war viel los, die Straßen in Jerusalem überfüllt. Es gab viele Bräuche und Rituale. Unter anderem zum Beispiel täglich einen Festumzug zum Teich Siloa. Es gab damals in Jerusalem nur eine einzige gute Wasserquelle. Die hat das ganze Jahr über Wasser gespendet, lebensentscheidend. Durch einen unterirdischen Kanal wurde das Wasser in den Teich Siloa geleitet. Ein Priester stieg nun an den Festtagen, an allen 7 Tagen jeweils morgens darunter zum Teich, wurde mit Trompeten empfangen und dann hielt er eine goldene Kanne in der Hand und schöpft damit Wasser aus der Siloa-Quelle. Klar, Wüstenwanderung, da denken wir auch an Erfahrungen von Durst. Das war den Menschen klar vor Augen. Die Trockenheit, aber auch die Geschichte aus Exodus 17, als Mose auf dem Felsen schlägt und dann daraus das Wasser sprudelt. Dann wird das Wasser zum Tempel gebracht und der hohe Priester gießt dieses geschöpfte Wasser am Altar in eine silberne Schale, mischt es mit Wein, weil Sukkot war auch Fest der Weinlese, also wo die Weintrauben geerntet wurden. Und diese Mischung von Wein und Wasser goss man dann über den Altar und das rinnt dann hinunter am Altar. Und dann folgte etwas, was nur zu diesem Laubhüttenfest erlaubt war. Alle jüdischen Männer zogen um den Altar drumherum. Dieser stand im Priestervorhof, eigentlich nur für Priester erlaubt. Aber zu diesem Fest durften alle Männer hinein. Der Altar reich geschmückt mit Blumen und Zweigen. Und während des Umzuges sang man die Hallelpsalmen, die Psalm 113 bis 118. In Israel sagt man: Wer die Freude an der Stätte des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, der hat seiner Lebtag keine Freude gesehen. Also, du musst dabei gewesen sein. An den ersten 6 Tagen des Festes zog man einmal um den Altar, am großen Abschlusstag 7-mal sogar. Und nicht nur das, am letzten Festtag bat man auch um den für Israel so wichtigen Regen. Gott wurde um segensreichen Regen und Fruchtbarkeit gebeten. Regen, Ist auch bei uns so wichtig, haben wir in den letzten Jahren erfahren müssen und wir sind dankbar für den Regen der letzten Woche. Und wir erahnen etwas, wie wichtig und kostbar jeder Tropfen Wasser in Israel ist. Israel ist so eine trockene Landschaft. Es gibt da einen Leitspruch, jeden Tropfen managen. Das heißt, mit jedem Tropfen umgehen. Ich war ja selber dort und ich weiß, in Israel muss alles bewässert werden. Ohne Bewässerung würde nichts wachsen, als wäre alles Wüste. Das ist eine extrem beeindruckende Leistung. Israel ist Vorreiter in der ganzen Welt, wenn es um kluges Wassermanagement geht. Es gibt viele ausgeklügelte Systeme bei der Abwasseraufbereitung, aber auch bei der Tröpfchenbewässerung und vor allem auch bei der Entsalzung des Mittelmeeres. Über 70% des Trinkwassers werden aus dem salzigen Mittelmeer gewonnen. Eine unglaubliche Zahl. All das gilt bis heute also und all das ist den Männern im Kopf, die da so um den Altar drumherum tanzen und diese Wasserspende sehen. Gelesen wird dabei die Verheißung aus Jesaja 12, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Auch das ein Versprechen, eine Zusage, eine Verheißung auf die messianische Heilszeit. Und wie nahe diese Heilszeit war, ist kaum jemandem aufgefallen. Jesus war mitten unter ihnen. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zog Jesus damals mit den anderen Festpilgern 7-mal um den Altar. Und nachher, nach der Prozession, nutzt Jesus den Moment. Er greift die Situation auf, die ganzen Bräuche und alles. Und da kommt unser Bibelwort ins Spiel, das, was Jesus sagt. Aber wie gesagt, diese Hintergründe sind ja wichtig, um zu wissen und zu verstehen, warum Jesus das sagt. Also jetzt kommt Johannes 7. Jesus trat auf und rief, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer Durst hat, kommt zu mir. Wenn wir den Zusammenhang jetzt ein bisschen besser verstanden haben, dann bekommen die Worte Jesu doch nochmal so eine richtig geniale Weisheit und so eine durchschlagende Kraft, die mich echt begeistert. Johannes beschreibt und ergänzt auch vom Geist, er schreibt dann den nächsten Vers, das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Zwischenzeit, daher auch dieses Wort heute zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Ja, Jesus greift diesen Brauch mit dem Wasserschöpfen auf, und mittendrin auf dem Fest bezieht Jesus Stellung und bezieht dieses Heilsversprechen auf sich. Wir müssen uns vorstellen, es ist ein rauschendes Fest. Kann man sich kaum noch vorstellen. Es ist alles da, ein rauschendes Fest und Jesus spricht vom Durst. Das klingt doch wie ein Widerspruch, aber doch, genau so ist es. Vielleicht kennen wir das, so wie es auch beim Fest damals sicher einige Menschenherzen gegeben hat, die schmerzlich merkten, wie die eigentliche Wirklichkeit des Heils fehlt, wie das Wasser der goldenen Kanne dort auf dem Altar ihr Herz nicht gestillt hat. So auch bei uns heute. Materiell ist alles da und es geht doch gut. Der Keller ist reichlich gefüllt. Kästen mit Wasser, Saft, Limo, Bier, was weiß ich, ist doch voll. Wir können doch alles kaufen. Alles da. Und doch bei vielen der Durst bleibt. Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, der materielle Überfluss, der Konsum macht unseren Durst oft noch größer. So wie wenn ich Durst habe und denke, ach, ich habe jetzt Durst, ich esse mal ein paar Salzstangen und hoffe, es wird besser, aber nein, der Durst wird größer und ich denke, ich muss noch mehr Salzstangen essen und esse noch mehr und der Durst wird immer größer, es wird nicht besser. So leben wir oft. Jesus sagt uns allen, ihr habt alles, ihr habt eure ganzen Rituale, eure Feste und ich muss euch trotzdem sagen, da ist Gott nicht zu finden. Ich allein bin die Quelle des Lebens. Ihr habt das oft vergessen. Ihr fragt nach dem Leben währenddessen ist das Leben bei euch. Stellt sich uns die Frage, habe ich eigentlich noch Durst? Nicht nach Wasser, sondern habe ich anderen Durst? Habe ich Lebensdurst? Habe ich eine Sehnsucht? Nach was dürstet mich eigentlich? In Jerusalem und in ganz Israel haben gerade viele Durst nach Frieden, nach Sicherheit. Mich erschrecken die Bilder von Städten, wo ich selber war, Städten, die zerstört werden, beschossen werden, wo Krieg ist, bürgerkriegsähnliche Zustände. Das macht mich traurig und bewegt mich. Sogar Bilder in Deutschland, wo Menschen Hassparolen verbreiten. Nach was dürsten wir? Ich glaube, jeder Mensch hat einen Durst und oft ertrinken wir diesen Durst mit Oberflächlichkeiten. Durst nach Frieden, Durst nach Sicherheit, viele haben Durst nach Freiheit, Masken weg, wieder zusammenkommen. Durst nach Liebe und angenommen sein, ja. Durst nach sinnvollen Aufgaben, nach sinnhaftem Leben, Durst nach echter Gemeinschaft, Durst nach Geliebtsein in der Familie. Welche Sehnsüchte, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Was ist denn unter der Oberfläche eigentlich da? Es gibt Not, es ist nicht automatisch alles da, was wir brauchen. Es gibt nicht überall das Wasser, was uns gut tut. Es gibt Mangel, es gibt ausgetrocknete Herzen. Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit, innere Unruhe, schnell gereizt sein, all das sind Warnhinweise, innere Symptome einer Trockenheit der Seele, des Herzens. Wie viele sind am Ende ihrer Kraft, sind genervt. Und ich frage dich, was sind deine Kraftquellen? Nicht nur theoretisch, sondern im Alltag, ganz konkret. Woraus schöpfst du echte Lebenskraft? Jemand hat mal gesagt, so wie der Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so weist unsere Sehnsucht nach Leben, unser Lebensdurst, so weist unsere Sehnsucht nach Gott auf seine Existenz hin. All unser Durst, all unsere Sehnsüchte sind, so bin ich überzeugt, letztlich Sehnsucht und Durst nach Gott. Manchmal spüren wir das und manchmal auch nicht. Und wenn ich vielleicht mal keine Sehnsucht nach Gott habe, wenig Vertrauen, wenig Glauben, dann aber vielleicht doch wenigstens die Sehnsucht, eine Sehnsucht nach Gott zu haben. Wie oft löschen wir unseren Durst woanders? Darum dürfen wir heute neu die Einladung Jesu hören. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Vorne kann man an den Altar schauen, da steht sowas Ähnliches. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euren Durst stillen. Ich war letzte Woche, ich glaube am Montag war es, mal eine Stunde für mich unterwegs. Die Familie war einkaufen, ich wurde abgeladen im Wald. Hier zwischen Wildenau und Rodebüsch, hinterm Wald, so links gibt es ja so einen schönen Weg, ja? Manche kennen das bestimmt. Und da, wenn man dann so runtergeht, ist dann so eine große, ich weiß nicht, ob das eine Rehherde ist oder irgendwelche Tiere sind das, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich bin da langgelaufen und hat mich beeindruckt, es kam dann eins von den Tieren mir näher, war ein Zaun dazwischen, aber es kam näher und näher, weil vor mir war ein kleiner Teich. Und dann stieg das Tier mitten in den Teich hinein und trank und trank. Und das war ein herrliches Bild und ich hatte im Hinterkopf ja schon den Predigttext und habe auch sofort gedacht an das bekannte Bibelwort aus Psalm 42, wie der Hirsch nach Wasser lechzt und dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Und dann auch Psalm 36, sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Ein wunderbares Bild bleibt mir vor Augen und ich frage mich, warum wir nicht trinken. Und es war nur eins, was getrunken hat in der Zeit. Die anderen kommen bestimmt später, aber ich glaube, dass viele, auch von uns Menschen, die bleiben hinten in der Herde und denken, das reicht schon und die anderen machen das ja auch so, aber nur wenige kommen tatsächlich den Weg zur echten Quelle und trinken von dem, was echt satt macht. Das ist das eine, aber das ist noch nicht alles. Es ist eine Grundregel bei Gott, dass er erst dich beschenkt. Und wenn du beschenkt bist, dann ist das auch nicht nur etwas für dich, sondern auch etwas zum Weitergeben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein höchst interessantes Wort von Jesus. Ich denke, na, ich fühle mich nicht laufend so, dass von mir irgendwie Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja? Ich spüre das nicht jeden Tag, aber das ist, denke ich, ganz gut so. Und das müssen wir auch nicht spüren. Es passiert trotzdem. Nicht nur ein paar Tropfen, die da abfallen, sondern Ströme. Nicht nur von deinem Kopf, von deinen guten Gedanken oder guten Worten oder Ideen, sondern von deinem Leib, von deinem ganzen Menschen. Es geht um dein Nahesein, um dein Dasein, um deine Präsenz. Ganzer Mensch ist gefragt. Wer aus der Quelle Jesu trinkt, wird selber zur Quelle. Das hat Jesus schon 3 Kapitel vorher im Gespräch mit der Frau am Brunnen auch schon so ähnlich formuliert, diesen Gedanken. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Und ich habe mich gefragt, wie ist das mit den Menschen, mit denen wir so zu tun haben? Es gibt ja so viele Menschen mit einem überwältigenden Durst nach Leben und nach all den Sachen. Und ich finde, die Menschen in unserem Land, die Menschen in unserer Region und auch wir reden ständig über das, was fehlt. Wir reden ständig über den Durst. Wir reden über die Zustände in der Welt, in der Politik, in der Arbeit, in der Pandemie, in der Schule, in den Familien. Wir reden ständig so, was alles so nicht so optimal ist. Aber wem hilft es weiter, über Durst zu reden? Ich finde, wir Christen leben und reden zu wenig von der Quelle. Wir sind oft zu leise. Warum zeigen wir nicht, so wie Jesus beim Fest, wo die Menschen ihren Durst stillen können? Warum leben wir nicht vor, wie man echt satt werden kann? Jesus, der hält sich niemals lange auf mit langen Diagnosen, er hält nie lange Vorträge, wie man den Durst stillen könnte. Jesus redet nicht lange über die Probleme in der Welt, Jesus lädt ein zu trinken. Wer getauft und glaubt, in dem lebt der Heilige Geist, den wir nächste Woche neu erbeten und brauchen. Wir sind der Tempel des Geistes und du wirst zum Segen für andere. Von dir gehen tatsächlich Ströme lebendigen Wassers aus. Mach dich nicht selber kleiner, als du bist. Auch der Vater, der seinem Kind Geschichten aus der Bibel vorliest oder erzählt, da fließen Ströme lebendigen Wassers. Oder die Mutter oder die Oma, die mit ihren Enkeln betet oder ihnen was vorsingt, Ströme lebendigen Wassers quellen hervor. Oder wenn du deinem Nachbarn ein ermutigendes Wort weitersagst oder für ihn betest, Ströme des lebendigen Wassers. Und. So viele Dinge konkret im Alltag, wo du selber zu einer Quelle für andere bist. Liebe Gemeinde, zum Abschluss ein Bild vom römischen Brunnen. Ich weiß nicht, wer den kennt, der hat verschiedene Schalen, in der Mitte geht das Wasser hoch und dann fließt es in die erste Schale und die Schale steht für Jesus Christus und wenn diese Schale voll ist, dann schwappt das Wasser über und füllt die Schale, die darunter ist, die zweite größere Schale und das sind wir, das fließt in dir hinein, dein Durst wird gestillt und wenn diese, deine Schale voll ist, dann läuft es über und fällt auf die nächste Schale, auf die dritte Schale und das sind dann deine Mitmenschen, deine Familie und. Und immer mehr, die Fülle läuft über. Das ist immer wichtig, es kommt aus der Mitte von Gott, die Quelle, zuerst Jesus, dann du, dann die anderen. Ein wunderbares Bild, der römische Brunnen. Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens, wer mir vertraut, dessen Durst und dessen Sehnsucht wird gestillt und er wird selbst für andere zur Quelle. Ich lade ein und ermutige, trinke von Jesus, still dort deinen Durst für dich selber und dass du auch für andere zur Quelle wirst, Quelle des lebendigen Wassers. Amen.